In der ersten Folge von Working Parents spreche ich mit Micha Fritz, dem Mitgründer von Viva Con Aqua. Früher war er ein Störenfried, heute spricht er offen über seine ADHS-Diagnose und den Spagat zwischen Aktivismus, Arbeit und Familie. Seine Kinder sind 4 und 8 Jahre und er sagt selber, dass er eigentlich immer noch überfordert ist mit dem Vatersein. Seinen Feminismus verdankt er seiner Frau Agnes, es dauert aber noch 6 Jahre, bis sie die Care-Arbeit wirklich fair aufgeteilt hatten. Was mich am meisten beschäftigt hat, war seine Aussage, dass man in der idealen Welt eigentlich die ersten 12 Jahre im Leben seiner Kinder nur mit ihnen verbringen sollte. Micha, wir sind ja hier schon voll im Thema, Micha. Macht dir jetzt schon richtig Spaß. Schön, dass du da bist. Danke, dass du beim ersten Podcast von Working Parents mitmachst. Erzähl mir doch mal, wie ist denn dein gestriger Tag abgelaufen, von morgens bis abends?
Boah, gestriger Tag von morgens bis abends. Sonntag. 6 Uhr irgendwas aufgestanden mit Sohnemann. Mhm. Der und ich war ehrlicherweise ein bisschen angeditscht noch vom Hurricane Festival. Das heißt, ich hatte eigentlich gar keinen Bock, 6 Uhr aufzustehen. Aber Deal war auf jeden Fall, dass Frau am Sonntag ausschläft, weil ich am Samstag ausschlafen durfte. Mhm. Das ist auf jeden Fall für uns am Wochenende. Versuchen wir es immer, es klappt natürlich nicht immer und so weiter. Wir hatten dann auch sehr viel Besuch, das heißt, es war super viel Action da, waren noch ganz viele andere Kinder und dann Frühstück gemacht, dann auf die Couch versucht zu legen, aber mein Sohnemann hat mich nicht schlafen lassen, das heißt, dann irgendeinen Quatsch gespielt, dann ein bisschen Gartenarbeit, dann Mittagessen gemacht. Und dann irgendwann nach Lüneburg Freunde treffen. Genau, und dort gab es noch, Benji, der damals die Idee zu Viva Con Aqua hat, aufgelegt.
Ach, cool.
Und da haben die noch Party gemacht. Dann hat es natürlich viel zu lange gedauert. Wir wollten eigentlich viel früher, aber dann war es kurz vor 9. Dann Zähneputzen auf der Autohaube und
im Auto eingeschlafen, im in den Nachtschlaf
rein. Glück eingeschlafen. Ja.
Hat
beide.
Geklappt.
Ja, hat geklappt. Dann reingetragen. Mhm. Und dann hatten wir, ja klar, dann noch aufräumen. Und dann haben wir noch eine Stunde einen Film, witzigen, geguckt auf Netflix, wo ein Mann aufwacht und dann regieren die Frauen. Also das ist quasi alles gedreht. Lady Boss oder irgendwie so, oder irgendwie hieß der. Und genau, und dann um 11:30 schlafen gegangen.
Ah ja, okay. Also war jetzt ja auch ein Sonntag, war jetzt vielleicht nicht so stressig und herausfordernd und facettenreich wie ein Tag unter der Woche, aber ja trotzdem schön, da einmal eintauchen zu dürfen. Dann einmal mal zurück zu dir. Erzähl mal zu dir. Du sagst, du bist sehr privilegiert aufgewachsen. Wie war deine Kindheit? Ja, wie ist daraus der Micha von heute geworden?
Wie war meine Kindheit? Bildungsbürgertum, am Anfang nicht wirklich viel Geld, weil mein Vater auch als Arzt trotzdem man denkt immer, Ärzte verdienen alle saugut, die verdienen vor allem die Chefärzte gut und ne, wenn du selbstständig bist oder in dem, was weiß ich, Schönheitschirurgie oder in so, aber wenn du sehr idealistisch und dann im Krankenhaus bist, verdienst du gar nicht nur gut Geld. Mhm. Also, ne? Und da war am Anfang das schon eher ein bisschen tighter, später dann schon gutes Geld verdient, so, und dann kann man schon auch natürlich, wenn man das jetzt in so einer weltweiten Situation dann maximal privilegiert, also dann zu einem oberen 1% wahrscheinlich, ne, wenn man jetzt so
ja, aber
schaut.
Mir geht es auch gar nicht so ums Finanzielle, sondern
nee,
also
aber
du
ich
hast
möchte einfach den ganzen Kontext, okay. Bildungsbürgertum, Papa wirklich von 7 bis abends 7 gearbeitet, also der ist um 6 Uhr aus dem Haus. Mhm. Das heißt, morgens habe ich den gar nicht gesehen und abends wahrscheinlich noch mal kurz, aber dann auch wirklich kurz. Und am Wochenende Wissenschaftler und Idealist, also von daher auch sehr viel am Arbeiten. Meine Mutter hat sich um alles andere gekümmert, also wirklich alles andere. Es gibt bei Thomas Edison, das ist der Erfinder der Glühbirne, gibt es diese Geschichte, dass er 11.736 Mal diesen Versuch mit der Glühbirne hin probiert hat. Und dass eigentlich seine Frau hätte auch benannt werden müssen in diesem Experiment, weil das war nur möglich, weil sie alles andere organisiert hat. Mm. Und das ist voll oft in so alten Erzählungen und so weiter. weil natürlich zu so einem Leben sehr viel mehr dazu gehört als irgendwie nur arbeiten. Aber das heißt, ich bin sehr klassisch aufgewachsen.
Mein also Vater, deine Mama hat auch dann nicht gearbeitet? Also.
Nee, die hat wirklich 3 Kinder großgezogen und hat sich um alles so gekümmert. Hat sehr viel so soziales Engagement in der Nachbarschaft gehabt und so. Da bin ich auf jeden Fall schon ein bisschen sozialisiert worden. Von meinem Vater Idealismus sowieso auch und Arzt, aber das kam von meiner Mutter sehr viel, auch sich um andere kümmern. Und trotzdem war es ein sehr, sehr altes Rollenbild. Da muss man auch dazu sagen, glaube ich, mein Vater ist 42 geboren, meine Mutter ist 48 geboren. Die hatten gar nicht den Raum für sowas. Care-Arbeit, Mental Load, all diese Begrifflichkeiten, die gab es damals nicht. Ne? Also yes. So.
War in der Generation auch nicht so ein Thema, ne?
Genau, ja. Weil manchmal, ich beobachte das nur, dass man dann so ein bisschen manchmal so einen Groll auch auf die eigenen Eltern hat oder so. Ich habe da sehr meinen Frieden gemacht, weil ich gemerkt habe, ich war mal bei, das ist jetzt ein großer Sprung, aber durch meinen ADS springe ich eh viel. Ich war mal bei so einem Soundhealing und da wurde halt ein West African Prayer, Akwanavu, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Mama und Akwanavu Papa und da wurde gesungen und alle haben gesungen. Weil unsere Eltern und jeder hat seine Themen mit seinen Eltern oder viele und die einen viel schlimmere und die anderen weniger schlimme und die anderen, aber jeder hat irgendwie so, arbeitet sich daran auch ab. Das ist Teil des Erwachsenwerdens auch, glaube ich, dass sie einem trotzdem das schönste Geschenk des Lebens gemacht haben, das Leben an sich, so was ich erstmal schön fand. Und dann lag ich da und dann singt man halt für seine Eltern. Und dann dachte ich so, ey, hoffentlich singen meine Kinder auch mal für mich. Mhm. Und dann war aber so, ey, warte mal, meine Kinder singen schon lange für mich, weil wir singen eh zusammen, wir haben Spaß, wir haben einen guten Vibe so in der Familie. Und dann war meine Reflexion, die zweite Reflexion war quasi, nachdem so meine Kinder singen schon für mich, dass meine Eltern nie diesen Raum hatten für so ein Soundhealing oder überhaupt, die sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Und die dritte Reflexion war halt, dass meine Aufgabe schon auch ist, dieses transgenerationale Traumata so quasi zu überwinden, damit meine Kinder halt das nicht machen müssen, sondern die halt ganz anders damit aufwachsen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch so jetzt auf so einer Metaebene so ein Thema für unsere Gesellschaft, dass wir jetzt Papas vielleicht dann eher, Mamas andere Themen und da sollte meine Frau dann eingeladen sein. Aber Papas, glaube ich, schon sich nochmal anders mit dieser Vaterrolle beschäftigen dürfen wie unsere Väter. Voll. Und das auch durchbrechen dürfen, so und eben andere Formen des Vaters sein erlauben. So, und ich halte das für ein Geschenk meines Lebens, dass ich das darf. Und das, da muss ich auf jeden Fall auch Liebe und Props an meine Frau geben, dass meine Frau hat es halt eingefordert, auch zu sagen 50-50. Das war jetzt keine bewusste Entscheidung und wahrscheinlich aufgrund meiner Erziehung und Sozialisation hätte ich diese Entscheidung so gar nicht getroffen. Mhm. Sondern,
aber es ist ja trotzdem auch anstrengend dann, ne? So, wenn man so sozialisiert ist, dann sich da, also diese Reflexion zu haben, diesen Prozess zu gehen, ne? Also wir reden ja auch immer sehr, sehr stark oder sehr viel darüber in unserer Gesellschaft, die Frauen sind benachteiligt, Mütter sind benachteiligt, wie können wir da denen helfen und so weiter, aber für die Väter ist es ja tatsächlich auch schwer, ne? Also jetzt da irgendwie Dinge neu zu denken, auch da den Erwartungen gerecht zu werden und so weiter und so fort, ne?
Ja, ich würde es trotzdem niemals versuchen zu vergleichen, weil ich glaube, das ist Ungleichgewicht ist so hoch, dass man zu dünnes Eis hat. Und trotzdem ganz klar ist es für Papas schwierig, ein moderner Papa zu sein, glaube ich, ne? Mit all diesen toxischen Alpha-Bros, die da draußen unterwegs sind, ne? Mit diesen irgendwie, welche guten Vorbilder gibt es denn von sehr, sehr erfolgreichen Papas? Du kennst sehr, sehr viele erfolgreiche Männer. Die wenigsten kennst du auch in der Rolle des Papas. Wenn du jetzt bei zum Beispiel großen Fußballern denkst, dann kennst du das Bild, wie egal ob jetzt ein Toni Kroos oder whatever mit ihren Kindern dann mal auf dem Feld rumlaufen, nachdem sie einen großen Pokal gewonnen haben. Aber du kennst nicht den Hustle, du kennst nicht diese, du kennst eher noch die Geschichte, ja, wir schlafen in getrennten Zimmern, dass ich halt am nächsten Morgen gut trainieren kann. So, weil das ist halt, wovon die ganze Familie lebt und bei Profifußballern jetzt mehr als gut. So, und ich will gar nicht auf die Profifußballer gehen, ich will darauf gehen, auch bei Musikern. Von wie vielen Musikern kennst du die Geschichte sozusagen? Bei Elon Musk weiß man, der hat 18 Kinder von und gefühlt redet keins mit ihm und so weiter. So, aber weißt du, also das heißt, die Kinder und die Familie ist nicht wirklich sichtbar bei den meisten Männern und so. Und dadurch fehlt auch oft so ein Vorbild im Papa-Sein, weil dann kennst du nur deinen eigenen Papa und dann hast du da vielleicht deine Themen, aber du kannst dich kaum orientieren innerhalb der Gesellschaft von anderen Papas.
Voll. Micha, bevor wir zu sehr abschweifen, wir kommen gleich noch zu all den Themen.
Sorry.
Erzähl nochmal kurz zu deinem Werdegang, damit alle, die dich vielleicht nicht so gut kennen, da nochmal kurz abgeholt werden. Also du hast über deine Kindheit gesprochen, wie ging es dann weiter? Wie bist du zu dem geworden, der hier heute sitzt?
Dann habe ich vor allem Benjamin Rainer Adrian kennengelernt, da war ich so 12, durch meine zwei Schwestern habe ich den kennengelernt. Der war auf der gleichen Schule, aber zwei Klassen über mir. Ich war auf dem Gymnasium, Sportgymnasium, deswegen war Benji da auch, weil der damals schon Jugendnationalspieler war.
Und du hast auch immer ein bisschen Fußball gespielt, ne?
Ja, nur auf einem anderen Level, so und freizeitmäßig und er ja eigentlich immer Profi die ganze Jugend durchgespielt und dann über VfB Stuttgart, Eintracht Braunschweig nach St. Pauli. Ich bin nach Heidelberg, also ich habe erst Krankenwagen gefahren, 20 Monate, dann bin ich zum Studieren nach Heidelberg, habe dort Englisch und Geschichte angefangen, habe es nie beendet, 27 Semester scheinfrei raus, weil wir innerhalb von meinem Studium und kurz nach, sage ich mal, der großen Karriere von Benji, hat er dann die Idee gehabt, Viva Con Aqua zu machen und daraus ist es dann alles so entstanden, was wir heute machen dürfen und machen, also ein Ökosystem, das sich für den Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt, ca. 5 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt in den letzten 20 Jahren seit der Gründung, in 8 Ländern gegründet, von Uganda, Südafrika, Deutschland, Schweiz, Österreich, Spanien und Kalifornien, deswegen auch mal da in L.A. gelebt und dann mehrere Sozialunternehmen mit dem Wasser, Klopapier, Kunstfestival, Musiklabel und Villa Viva, sozialen Gasthaus. Kette. Darum soll es gar nicht gehen, aber dass der Kontext einmal klar ist.
Ja, total wichtig, ja.
Genau.
Aber wo hast du denn deine Frau dann kennengelernt? Und wann?
Meine Frau habe ich also dreimal kennengelernt, quasi, bis es dann so richtig geklappt hat. Auch im Rahmen von Viva Con Aqua. Einmal bin ich auf der 40. Geburtstag von DJ Matt von Beginnern bin ich in sie, beziehungsweise damals, ehrlich, war ich so in ihren Ex-Freund reingestolpert und habe ihn gefragt, ob es seine Freundin ist, weil sonst würde ich sie ansprechen. Das hat er mit Ja gesagt, deswegen habe ich sie nicht angesprochen, aber da bin ich schon das erste Mal reingestolpert. Das zweite Mal an der Uni, wo sie studiert hat. Sie hat nämlich zwei abgeschlossene Studien im Vergleich zu mir keins. Das macht dann eins pro Partner.
Ja,
passt also für die Familie. Habe ich irgendein Seminar gegeben oder irgendeinen Vortrag oder so, da bin ich reingestolpert. Und dann hat sie bei der Millon Tour Gallery bei unserem Kunstfestival sich ehrenamtlich engagiert und da sind wir dann so, dann war sie in keiner Beziehung mehr, ich auch nicht und dann sind wir.
Wie alt warst du da?
Oh, das muss jetzt so 13 Jahre, 10 Jahre, 11, 12, 2013, 13 Jahre.
Ah ja, okay. Und Kinder bekommen habt ihr dann nach ein paar Jahren oder?
Zum Glück ein paar Jahre später, weil es, also da war schon nochmal ein bisschen Reflexionsarbeit und auch. Also ich habe ihr irgendwann mal, glaube ich, vor 3 Jahren, als sie auch länger mal, ich alleine, komplett alleine mit den Kindern, also wirklich länger, habe ich gesagt, so jetzt bin ich angekommen in dem Papa-Game, jetzt könnte ich es auch alleine, nicht, dass ich es wüsste, wollte, also ich arbeite auch jeden Tag, glaube ich, hart daran, dass es keine Patchwork-Familie wird, auch wenn es auch okay sein kann, nur für uns halt vielleicht nicht das Ideale. Genau. Das heißt,
wie war es für dich dann, Papa zu werden?
Maximale Überforderung. Also, ich habe auch im Nachhinein nochmal gecheckt, wie wenig ich darüber weiß. Also, guck mal, ich bin ja wirklich Arzt, so, meine Schwester ist Notärztin, ich bin selber Sanitäter, ich habe ein Kind zur Welt gebracht als Sanitäter. Ich arbeite im Waschbereich, also Water Sanitation Hygiene, wo auch natürlich auch Menstruation ein Thema spielt und so. Ich weiß echt wenig über ganzen weiblichen Körperzyklus und so weiter. Ne? Ich habe auch Straßeninterviews dazu gemacht, um darauf aufmerksam zu machen mit Männern. Da war es noch abenteuerlicher, was ne, bis zu 3 Liter Blut verliert ihr ja bei so einer Menstruation, ne? Da ist jede Frau tot. Also so, weißt du, so bare fucking Minimum und ne, ich versuche es immer bei mir, weil wenn ich über andere, also bei mir mache ich keinen Fehler.
Also das Unwissen hat dir ein bisschen, also war die Überforderung dann für
Überforderung,
dich?
Überforderung, Unwissen, dann wie gehst du mit so einem kleinen Ding um? Also gerade wenn die so zauberhaft klein sind, dann halten, so die Essen machen. Ernährung, Wickeln, all die Sachen, also wirklich jetzt ganz pure Basics. Mental Load, Care-Arbeit noch nie gehört damals. Also auch das muss ich ganz klar sagen, das hat mir alles meine Frau einprügeln müssen und das ist eigentlich nicht ihre Aufgabe. Das heißt, da war so viel nachzuholen und ich finde das auch.
Und du hast es nicht so erwartet. Also du bist.
Ach Gott, gar nicht.
Du hast einfach gedacht, oh ja,
ja,
cool.
Ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Das ist wahrscheinlich auch relativ. Also nee. Wahrscheinlich ist das so ein Micha-Fritz-Ding auch. Ich habe mir ja auch über die ganzen anderen Sachen nicht so viele Gedanken gemacht, sondern ich mache einfach und dann kriege ich das schon on, ne? Ich habe da ein hohes Urvertrauen und so und auch bei Vivo Con Aqua, ich habe mir nicht, ah, jetzt gründen wir irgendwas, sondern ich habe halt einfach mitgemacht, Benji supported.
Ja.
Und dann ist es eins zum anderen geworden, okay, jetzt lass mal Pfandbecher sammeln auf Musikfestivals, jetzt lass mal das machen, okay, alles klar und wie arbeite ich jetzt damit und so.
Und mit dieser Überforderungssituation, wie bist du damit umgegangen? Bist du dann eher so, hast du dich dann so fast schon ein Stück weit zurückgezogen in deine Tätigkeiten? Du warst da ja beruflich auch total umtriebig in der Zeit. Was war da gerade bei dir los? Also wie hast du das dann, wie bist du mit dieser Überforderung dann umgegangen?
Naja, dadurch, dass, also die Überforderung hat bis heute, ist die auch noch Teil meines Lebens. Weil ich finde, dass, also wenn ich ganz ehrlich bin, dann glaube ich, dass Elternsein und Arbeit fast nicht zusammengeht. Wenn man ganz, also wenn ich ganz ehrlich bin, weil eigentlich diese Dinge so viel Raum einnehmen, so viel denen zu zeigen wäre, so viel Liebe, dass du erstmal die ersten 12 Jahre gar nicht arbeiten solltest, wenn das irgendwie gehen würde. Ja, weil ich auch dieses Schulsystem, ich bin davon kein Fan. Ich bin neurodivergent, ich habe ADS des Grauens. Für mich war das, ich wurde in die Ecke gestellt, ich war zu laut, ich war zu dies. So, es hat nie was reingepasst. Ich war immer irgendwie anstrengend. Dann wurde mir gespiegelt. Dadurch habe ich sehr spät Selbstliebe bekommen, weil ich erst mit der ADS-Diagnose und dann gecheckt habe, so okay, alles klar. So, dass ich halt vielleicht mein Hirn ein bisschen anders ist. 5% der Gesellschaft ist so. Also das heißt schon mal, allein für 5% kann dieses Schulsystem, kann ich aus eigener Perspektive sagen, nicht geil sein. Und selbst für die anderen ist es nicht so richtig geil. Und du auch dieses bei der Kita, ich weiß es auch noch, wie die geweint haben, wenn du sie abgibst. Das ist ja auch nicht normal. Die weinen, weil es eigentlich erstmal nicht normal ist, die abzugeben am Anfang. Ich glaube wirklich daran, dass die ersten 4 Jahre du dein Kind, wenn du es irgendwie nicht kannst, nicht abgeben solltest. Mhm. Also,
ja.
Ich habe selber gemacht, don't get me wrong, also no judgment, no. Nur wenn wir jetzt ganz frei und radikal sprechen, dann, wow, dein Kind irgendwo im Wald, in der Natur, gar nicht auch hier. Ich habe ja jahrelang auf St. Pauli, ich liebe St. Pauli. Aber da kindgerecht, dein, ne, ich meine, das sind
ja
Autos.
Voll.
50% der Städte sind designed für Autos. Also wenn wir, 96% der Zeit steht still. Also weißt du, da ist so viel Quatsch eigentlich, der gar nicht kindgerecht ist. So.
Ja, und gleichzeitig willst du ja deinen Passionen nachgehen, willst dich auch unabhängig halten, ne? Also ist ja auch ein großes Thema für die Mütter, ja? Also so ihr eigenes Leben, ihre eigene Unabhängigkeit. Also es ist einfach, wir hatten eben schon drüber gesprochen, es ist so schwer, also da mit dieser Belastung, mit dieser ständigen Priorisierung irgendwie klarzukommen und irgendwie einen gesunden Mittelweg für sich zu finden. Also, wow. Ne?
Also es war ja natürlich auch jetzt eine romantisierte, utopische Vorstellung,
klar,
aber es ist halt einfach so, guck mal, um 15:30 ist egal was, bin ich zu Hause wegen den Kids. Es sei denn, ich bin nicht in der.
Das ist dein Weg jetzt, damit umzugehen.
Es wäre nicht anders funktioniert.
Ja.
Und das mache ich seit sehr vielen Jahren. Und meine Lieblingskollegin, die Safi, die sagt dann immer, ey, schöne Care-Arbeit, weil dann fängt da ja der zweite Job an.
Ja,
und das ist ja auch Teil. So, also ich meine, du liest dann immer im Feuilleton von MeTime und so weiter. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich, also das wahrscheinlich Me-Time-igste, was ich hatte, war jetzt gerade auf dem Hurricane Pfandbecher sammeln, ganz frei, weil ich dann einfach nicht, also dann gehst du halt einfach los mit dieser Tonne, mit der Fahne und sammelst Becher und dein Hirn kannst du eigentlich ausschalten, Autopilot mal machen und gehst einfach von Becher zu Becher. Aber so klassisch Me-Time hast du halt als Elternteil gar nicht so oft. So, also es sei, und schon gar nicht, wenn du einen Job hast, den du liebst, wo du dich eher bremsen musst, weil auch bei Vivo Con Aqua ist ja so, das gibt ja immer noch jemanden zu Vivo Con Aquatisieren, es gibt immer noch eine Möglichkeit, wo du eine Spendenaktion machen kannst, etc. Und auch das ist Teil der Wahrheit.
Und dann 15:30 übernimmst du dann alleine die Kids oder wechselt ihr euch da ab? Also wie ist euer Betreuungskonzept dann
Immer wechselnd, ehrlicherweise. Also so, ist auch ein Problem noch. Wir haben es noch nicht geschafft, weil ich sehr viel, also ich habe sehr viele Reisetage durch meinen Job. Und Agi hat halt durch die ist Geschäftsführerin bei Viva Con Aqua, dadurch hat sie sehr viel Präsenz so. Ich kann halt sehr frei agieren und frei arbeiten und ich arbeite halt zwischen Kind in die Kita geben und Kind abholen, arbeite ich halt einfach durch. Und dann kümmere ich mich meistens, also wenn ich in Hamburg bin, bin ich dann bei den Kindern.
Mhm. Okay, also nur wenn du nicht in Hamburg bist, dann nimmt deine Frau in dem
Sinne. Genau. Dann muss sie ran oder halt Babysitterin und so. Und ich glaube dann, dadurch habe ich auch sehr viel Zeit mit den Kids und dafür bin ich sehr dankbar, weil das werde ich vor allem, glaube ich, den Luxus werde ich erst, also wie krass das für mein Leben war, werde ich erst checken, wenn die Kinder groß sind, dass ich halt eine stabile Beziehung zu denen habe. Davon gehe ich jetzt aus. Und die hatte mein Vater witzigerweise auch. Also es geht auch, dass du eine stabile Beziehung hast, wenn du die Qualität der Zeit dann sehr intensivierst. Also ich glaube, das ist das Wichtige, dass man dann halt irgendwas macht, was halt richtig bondet.
Mhm. Was ist das für dich?
Boah, mit meinem Vater bin ich in den Jakobsweg gelaufen. Mhm. Mein Vater hat ein gleiche neurodivergente Hirn, nur anders. Mhm. Mein Vater hat sehr viel Zeit mit mir verbracht, hat Schach mit mir gespielt, hat mir viele Bücher vorgelesen. Also auch wenn er wenig Zeit hatte, die Zeit hat er sehr intensiv und ich glaube, das ist...
Aber machst du das auch mit deinen Kids jetzt?
Ja, Schach haben sie so halb Bock. Da bin ich noch so ein bisschen am rausfinden. Ich will da auch immer nicht zu pushy sein. Und
oder so was halt. Machst du mit denen dann 15:30, so, wenn du sie abholst?
Und dann hole ich sie erstmal ab. Ehrlicherweise sind die dann durch. Mhm. Also muss man auch sagen. Guck mal, dann haben die 8 Stunden Schule oder 8 Stunden Dings, dann kannst du erstmal die in den Arm nehmen irgendwie. Ich finde jetzt bei meiner Tochter, die ist jetzt in der 2. Klasse, jetzt fängt es an, zum Beispiel, dass wir sowas gucken, wie dass sie vielleicht noch irgendwas anfängt, wie tanzen oder so. Davor war gar nicht der Raum, da war die 8 Stunden in der Schule, Alter, da war die durch. So, und auch
das heißt, dann geht es mehr darum, da zu sein, genau. Liebe zu geben und so weiter, ne? Runterzukommen gemeinsam, aber jetzt nicht irgendwie die krasseste Quality-Time-Erlebnis, keine Ahnung, wo zu machen. So. Mhm.
Ja. So, das ist eher das, was ich mir jetzt irgendwie noch für überlegt, wirklich, wie ich so strategische Quality Time und Erlebnisse investieren kann. Das ist ganz lustig, weil auf LinkedIn, wenn man da ein bisschen Follower hat, dann fragen die Leute immer, ob man in die Startups investieren will. Und mittlerweile schicke ich denen einfach einen Screenshot von meinem Kontostand bei minus 17.000 Euro oder so und so. Ich kann nicht. Ich investiere nur in Erinnerungen. Und das versuche ich gerade so wirklich für mich zu etablieren, dass ich halt bewusst in Erinnerungen kreiere. Schön, ja. Momente.
Das ist ein cooler Satz.
So, genau, und das ist aber auch gar nicht so leicht. Der Satz ist leichter gesprochen, wie ihn zu kreieren. Man muss sich da so ein bisschen Zeit. Mir hat jetzt gerade ein Freund von mir, ein Künstler sind aus Brasilien gerade da, die pennen gerade privat bei uns. Und der hat erzählt, sein Opa hat allen Enkeln gesagt, ey, mit 12 Jahren, da ich reise mit dir, wohin du willst in der Welt, sozusagen. Und hat halt quasi so eine Reise eingeführt. Und das habe ich mir jetzt zum Beispiel gesagt, dass ich das mit meinen Kindern auch machen will, solche Sachen. Ist natürlich auch eine privilegierte Aussage, auch das muss man sich erstmal leisten können und so. Und irgendwie werde ich es hinkriegen. Aber ich glaube, es gibt auch Reisen, die man machen kann, die nicht viel Geld kosten. So, und dann wirklich in die Natur.
Campen,
und
sich, klassisches genau, Ding, ne? Richtig. Einfach, also das finden die Kinder eben erfahrungsgemäß am tollsten. Einfach auf
basics.
Einer Wiese, in der Natur. Und
ja, oder im Garten oder bei Freunden.
Oder das, voll. Du sprichst offen über deine ADHS-Diagnose, war jetzt ja auch schon ein paar Mal Thema. Welche Struktur habt ihr euch denn gebaut, um damit bestmöglich umzugehen? Weil du sagtest mal, dass es halt generell ein großes Thema für dich ist, immer Leute um dich rum zu haben und Strukturen zu schaffen, die da dir ermöglichen, da bestmöglich mit umzugehen.
Also im Job habe ich eine Betreuerin, so, die quasi mit mir auf allen Projekten arbeitet. Glaube ich, in so einer klassischen Corporate-Welt würde man Assistenz sagen, wo ich aber auch noch versuche, zu genau den Workflow zu finden, ohne dass sie quasi in Anführungszeichen nur Assistenzjobs macht, weil meistens geht es mir gar nicht um die Assistenz, sondern um Sparring oder Dinge besser machen. Also Ideen aufnehmen und
strukturieren
und auch weiterdenken, an Dinge denken, an die ich nicht denke. Wenn man dann nämlich viel macht, dann denkt man oberflächlich, dann denkt man, vergisst man die Wertschätzung manchmal oder vergisst die Integration von anderen so oder Layers und so. Und da das so auf der privaten Ebene hat AG, meine Frau, das relativ klar rein strukturiert. Sie hat halt alle Jobs, die wir jährlich, halbjährlich, monatlich, wöchentlich, täglich quasi haben, analysiert. Und dann wurden die mit Stunden quasi hochgerechnet und dann wurde verglichen, wer mehr hat, so, ne? Und so bin ich dann quasi auf diese Care-Arbeit das erste Mal liebevoll aufmerksam gemacht worden.
Und dann war das ja ein langer Prozess, hast du ja beschrieben, ne?
Ja, es war ein sehr langer Prozess, weil wir am Anfang war ich bei 200 Stunden, sie bei 700 Stunden. Und dann war halt gleich, dadurch helfen halt Zahlen, weil sie das Ungleichgewicht machen. Mhm. Und ganz oft in, das ist nur meine Perspektive, in Beziehungen tendieren wir zu, die zu romantisieren und alles ist, ne, man liebt den anderen, alles ist cool und so weiter. Und man vergisst so ein bisschen, dass es das wichtigste Projekt seines Lebens mit ist, mit dem man Kinder kriegt. Auch wenn man manchmal mit dem Job mehr Zeit verbringt, also quantitativ, aber so für das Leben ist es essentiell, was da aus dieser Familie quasi. Und man managt es gar nicht so, wie man ein Unternehmen managen würde oder ein Projekt managen würde. Also beim Unternehmen, wenn du das gründest, dann hast du ein Business Case, du hast einen Kommunikationsplan, ja, du hast Rituale, du hast etc.
Und das ist komisch, ne? Also allein schon, dass du sagst, so, ihr schreibt euch das auf und so. Das, aber auch wenn ich das in meinem Freundeskreis erzähle, so Sachen, ne, dass man versucht, sich Strukturen zu schaffen, immer so, ja, du alte Businessfrau, so nach dem Motto. Also so, es ist komisch, ne? Ja. Aber eigentlich macht das ja nur Sinn,
einmal
offen drüber zu sprechen, ja, und correct, auch ein Stück weit das Emotionale, was man in der Partnerschaft hat, und mit den Kindern zu trennen von dem, was man, ja, einfach fucking zu leisten hat, so,
ja,
ne,
und vor allem
im Alltag.
Du streitest auch über den falschen Scheiß.
Ja.
Also du streitest dann darüber, wer den Müll rausbringt. Und sorry, bei aller Liebe, aber es ist völlig irrelevant, wer den Müll rausbringt. Der Müll muss raus. Organisier es so effizient wie möglich. So zum Beispiel, also ne, bei, ich möchte auch ganz klar sagen, das kann ich alles nur erzählen, weil meine Frau eigentlich, ne, also so, das gemacht hat und so weiter und mir das liebevoll gesagt hat, reingeprügelt hat. Wir haben dann halt im zweiten Jahr dann irgendwann noch die Skills draufgepackt, weil, ja, ich habe dann Steuer gemacht und hatten wir Steuerschulden. Das macht für die Familie keinen Sinn, sondern es packt Stress drauf. Also haben wir dann...
Nur weil das so ein bisschen das war, das macht der Mann, deswegen machst du jetzt Steuern und
ja,
dann habt ihr gemerkt, macht eigentlich gar keinen Sinn, ja.
Genau, whatever, warum auch immer das war. Mhm. Und dann haben wir halt, ich mache zum Beispiel alles, was eigentlich Schulsystem, Bildungssystem ist, weil ich wollte Lehrer werden, irgendwie Schule finde ich jetzt nicht zu kompliziert, so die Sachen, das heißt, ich bringe die Kinder in die Schule, kümmere mich aber auch um diese komischen Sachen, Kommunikation mit Schulen, Playdates, im Normalfall dann auch diese, bei der Kita natürlich diese komischen Hefte, die man dann immer kriegt, wo man ein Poesiealbum oder wie das Ding heißt und dann zurückbringt.
Freundebücher,
nerventierisch, da muss man ein Foto besorgen, muss die ausfüllen, den ganzen Quatsch und so weiter. So dann Gesundheitssystem, also auch Ärzte und so weiter, weil man, ich da reingebohrt, ne, als Sanitäter, du kennst einfach die Codes, du weißt, wie du navigierst.
Und das macht ihr auch immer noch so, die grobe Aufteilung, aber ihr besprecht euch immer noch wöchentlich, oder wie ist da der Working-Modus?
Ja, genau, einmal im Jahr knallt und dann merken wir, okay, wir müssen es mal wieder neu machen und wieder ein bisschen fairer anpassen und so weiter. Und dann haben wir schon eigentlich, also jetzt gestern Abend haben wir kurz die Woche durchgesprochen, weil bei uns so viel passiert. Ich bin jetzt halt Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag weg. Sonntag haut Agi ab. Heute ist sie nach Berlin gefahren. Das heißt, sie ist jetzt 2 Tage weg und so weiter. Das heißt, es ist jede Woche neu und das bringt eine hohe Komplexität bei uns rein. Wir haben zum Glück noch eine Babysitterin, die ist ganz toll, Coco. Ich hoffe, sie studiert nie. Coco, wenn du es hörst, bitte geh nicht studieren.
Das ist aber gemein. Coco sollte
vielleicht
schon studieren.
Ja, natürlich
gehen.
Geht sie, das weiß sie auch. Ich joke nur rum. Nein, aber es gibt ja auch diesen Spruch, ey, du brauchst ein Dorf, um ein Kind zu erziehen.
Ja, voll.
So, und ne, und deswegen, ne, du hast mir ja vorher gesagt, dass du wieder in den Süden gezogen bist zur Familie, weil halt einfach ein anderes Familiensystem. So, und das hast du halt in den Großstädten nicht. Das hast du oft nicht. Und da sind ganz viele natürlich maximal überfordert. Und weißt du, ich darf sehr, das hatten wir auch schon, so privilegiert arbeiten. Ich darf sehr frei arbeiten. Das haben auch nicht alle Eltern. Ja, das ist auch ein Teil der Wahrheit. Deswegen glaube ich, wirklich auch zu gucken, wie kannst du als Arbeitgeber so familienfreundlich wie möglich sein und denen ja das frei, ja, weil die werden dir es auch danken.
Und Agnes, deine Frau, du sagst immer, die hat sich so liebevoll daran geführt. Es hat sie ja wahrscheinlich auch schon sehr, sehr viel Energie gekostet, dich auch. Aber das hört sich immer so an, als wenn ihr da trotzdem immer so super konstruktiv und auf Augenhöhe das toll gemeistert habt. Also wie war das?
Also war nein, das also da muss man ganz, glaube ich, ehrlich sagen, das liebevoll war sehr umschrieben. Sie hat es mir in die, also sie hat es eingefordert und sie musste leider laut sein. Joy Denalani hat man so schön gesagt, da muss sie halt zu Hause auf den Tisch hauen. Eigentlich sollte es natürlich nicht die Situation sein, dass sie
also
auf den Tisch
hauen. Also es war ein aufreibender Prozess, trotz
ja,
allem
natürlich.
Für euch, ja.
Und sie würde sagen, total nervig und Micha kriegt deinen Scheiß geschissen und Junge, ja. Alter, musst du dich jetzt erziehen oder was?
Ja,
Alter,
ja,
hast du die pure Basics nicht drauf? Das glaube ich schon auch ein Teil der Wahrheit, ne, dass man dann ja auch dazu tendiert, jeder kennt diesen Spruch, ach schön, wie sich der Mann um seine Kinder kümmert, das ist sein Job. Also so, weißt du, so, das wird bei einer Frau nie gesagt. Ich meine, ich war bei, hatte die natürlich auch mal meine Kinder, weil es Komplexitäten gibt des Lebens, dann auch mal bei der Arbeit dabei, habe sie beim Vortrag dabei gehabt und dann wurde ich abgefeiert und zum Glück hatte ich die Reflexion zu fragen, hätten sie meine Frau auch abgefeiert oder wäre die schlecht organisiert gewesen? Sie wäre natürlich schlecht organisiert gewesen.
Ja.
So, und auch das ist alles Teil dieser Narrative, die wir verändern müssen. So, also feiert die Männer nicht für die Pure Basics ab. So, das ist, glaube ich, ein Teil der Wahrheit. Feiert die Frauen für die Pure Basics ab, weil sie wurden noch nie dafür abgefeiert. Also auch das ist ja so, ne, auch Teil der Wahrheit. Und die Komplexität ist einfach für Mamas viel höher. Ich meine, das fängt ja an mit raus sein mit Schwangerschaft, stillen, überhaupt Hormone. Ich meine, wenn du dir die Pille anguckst, diese ganze Verhütungsscheiße, die dann auch eher bei der Frau liegt, weil am Ende ist halt einfach auch ein Thema, den wenn die Frau nicht aufpasst, dann hat sie ein Kind an Backen. Ich sag's jetzt bewusst und der Mann haut ab. Wie viele Männer sind abgehauen? Wie viele Männer zahlen nicht? Dieser dumme Zigarettenwitz vom Postillon, was weiß ich, wenn alle Männer plötzlich mal vom Zigarettenholen zurückkommen würden oder wie auch immer. Ne? Also wenn man so, Caro Kebekus hat eine wunderbare Sendung über die Pille gemacht, ja, weil in der Pharmaindustrie wird normalerweise 20% von den Erlösen eines Produktes wieder in die Forschung gesteckt. Bei der Antibabypille ist es 2%. Das heißt, die gleiche Scheiße.
Wir wollen gar nicht forschen.
Nein, natürlich nicht. Klar. Seit den 60er Jahren die gleiche Scheiße haust du dir immer noch rein. Das ist unverändert. Das ist so wie, sie hat es verglichen mit dem Computer. Das waren halt riesen Rechenzentren, so quasi damals. Jetzt gibt es wieder, aber das AI ist ein anderes Thema. Aber riesen Rechenzentren, riesen Fabriken und jetzt hast du alles das in deinem iPhone. Das hat sich krass weiterentwickelt. Bei der Antibabypille ist nichts passiert. Und es gibt ja auch diese Antibabypille für Männer, die wurden dann Untersuchungen gemacht, also hier Studien gemacht und so weiter. Die Männer haben sie abgebrochen. Warum? Weil es gab Kopfschmerzen, es gab Übelkeit, schlechte Haut und ne, die klassischen Themen, die jetzt Frauen seit
ja, ist Wahnsinn.
Genau. Und so und deswegen all diese Themen, das ist halt wirklich, und wenn man das jetzt weltweit öffnet, ist es ja, wird es ja noch größer. Das spielt halt alles, ne? Dann kommt irgendwann die Menopause. Also gerade dann, wenn du, eine Freundin von mir hat es uns so schön jetzt gerade offeriert, sie hat gesagt, jetzt ist der Moment, wo du nochmal einen Karriereschub eigentlich machen kannst als Mann. So, denn Kinder sind so ein bisschen älter, kommen klar, so 45 und so weiter. Und bei der Frau kickt dann plötzlich die Menopause. Und du bist komplett raus. Hast irgendwie Hormone komplett durcheinander, Stimmungsschwankungen. Ja, dieser ganze Scheiß irgendwie, der dann auch nochmal kommt. Auch das so. Und ja.
Micha, was bist du für ein Vater? Was sind deine Superpower? Was sind deine Stärken? Was sind deine Schwächen? Wofür
Schwächen
sich deine Kinder besonders? Wofür verteufeln sie dich?
Schwächen sind Geduld. So auch manchmal Consistency, also bei so Sachen wirklich dranbleiben und so
ist auch
schwer. Und Stärken sind auf jeden Fall Quatsch machen, so. Also ich glaube,
kann mir vorstellen.
In allen
einfach schöne spaßige Momente miteinander zu haben,
einfach Quatsch machen. Ey, ganz ehrlich, Kinder lachen 400 Mal am Tag, Erwachsene 20 Mal, Tote 0 Mal. Da kann jeder irgendwie so.
Ich habe das Gefühl, also meine Kinder verstehen auch Ironie schon total, obwohl die auch noch super klein sind. Aber das geht ja auch super früh schon los und man kann echt Spaß mit denen haben. Ne? Das ist echt richtig cool.
Nee, das also wirklich mit meinen Kindern kann ich auf jeden Fall Spaß haben und auch andere. Das ist sehr schön und die dürfen sehr frei aufwachsen auch. und dürfen viel Quatsch machen haben da schon ein Luxusleben aus meiner Perspektive. Und das versuche ich ihnen trotzdem auch zu offerieren, zu zeigen, ey, dass das nicht normal ist und dass man sich deswegen für andere engagiert. Und meine Tochter kam sie irgendwann zurück und hat gesagt, ey, sie ist jetzt Klassenclown und Klassensprecherin. Und ich so, hä, wie? Okay. Ja, also Klassensprecherin gab es eine Wahl und dann wurde sie gewählt und so. Und Klassenclown gab es keine Wahl und dann hat sie eine Wahl organisiert und dann wurde sie dazu gewählt. Und ich fand das perfekt und das ist so irgendwie ein bisschen, ja, deswegen die
scheint deine Tochter zu sein.
Scheint meine Tochter zu sein und es macht einen natürlich auch stolz und dankbar, wenn die kleinen Mäuse irgendwie auch Freude in der Welt verbreiten, so, weil darum geht's, glaube ich, und so. Mhm. Und wenn du vor allem auch sehr bei der Genlotterie halt gewonnen hast, und ich meine, die wachsen in Hamburg auf, die wachsen irgendwie mit Vater und Mutter auf, die sie lieben und die Zeit auch dafür haben, so, und die Möglichkeiten haben und so weiter. Und ich glaube generell, ist auch eine Freundin von mir, hat es so schön am Wochenende gesagt, die Erzieherin ist, die hat halt gesagt, ey, alle Eltern, die sie kennengelernt haben, wollen das Beste für ihre Kinder. Die haben nur manchmal andere Möglichkeiten und andere Skills bekommen und so weiter. Und das ist, finde ich, ein schöner Gedanke, das so ein bisschen wie, dass man dem anderen erstmal vertraut, irgendwas Positives zu wollen. Und ich glaube auch, das ist bei Eltern elementar, weil man natürlich sehr schnell judgy wird oder so oder dann denkt, ey, was machst du da oder so. Aber andere, ne, bei mir geht's selber. Immer wenn ich jemanden rauchend mit Kinderwagen habe, dreht sich alles bei mir um und so weiter. Nur oft ist es eine andere Sozialisation. Oft hat nicht die gleichen Möglichkeiten. Und deswegen da eher supportive und liebevoll sein und nicht gleich ins Judgment gehen. Ne?
Also und auch mehr in die Beziehung zu gehen, als sich jetzt irgendwie ein großes Erziehungskonzept zu überlegen oder dem zu folgen, sondern es geht eher um die Beziehung zu deinen Kindern, mit denen eine gute Zeit zu haben, denen deine Werte zu vermitteln. So, das höre ich jetzt vor allen Dingen raus, ne?
Ja, und sich auch wirklich damit so ein bisschen zu beschäftigen, was die Kinder brauchen, weil meine Kinder sind halt komplett unterschiedlich. Und der eine braucht was ganz anderes wie die andere und so weiter. Und wenn dann sowas wie Neurodivergenz vielleicht noch einhergeht oder so. Also was ich auf jeden Fall gecheckt habe, ist, die meistens brauchen die einfach, also gerade wenn irgendwas Trauer oder whatever ist, erstmal in den Arm nehmen und gar nicht so viel labern. So, also ich glaube, das meiste ist wirklich auf so einer ganz basic Körperlichkeit in den Arm nehmen, da sein und dann die Sachen später klären. Weil in den Momenten...
Und empathisch begleiten, ja, ne, bestärken, hey, du fühlst dich gerade so, ne, also,
Aber ey, who am I, Alter, ich bin nur ein Trottel, der da reingestolpert ist.
Ja, mich interessiert ja deine
Perspektive. Ich will es nur sagen, auch das ist ja auch Teil der Wahrheit, ne, ich meine, man denkt, dass man da irgendwie viel richtig macht und wahrscheinlich macht man auch viele Sachen intuitiv richtig und ein paar Sachen packt man sich drauf und trotzdem wird auch jeder seine Hustle danach haben und auch seine Kinder werden den Hustle haben und sich irgendwie abgrenzen, weil auch das ist Teil der Entwicklung, das ist wichtig, dass die Eltern auch mal scheiße gefunden werden. So, und darauf darf ich mich, das kommt in den nächsten 5, 6 Jahren.
Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, Thema Gleichberechtigung, Väter, Mütter. Du hast in einem Post mal geschrieben, unter anderem, Frauen bringen 100% der Menschen der Welt zur Welt, leisten 66% der weltweiten Arbeit, aber nur 11% des weltweiten Einkommens. Also einfach krasse Zahlen, wie ich finde. Was muss sich aus deiner Sicht ändern, um echte Gleichberechtigung zu schaffen? Also fallen dir konkrete Dinge, Projekte, politische Themen, Dinge, die beim Menschen anfangen, dass jeder Einzelne ändern muss, ein, die wir hier besprechen können, um da dem Ziel ein bisschen näher zu kommen, mehr Gleichberechtigung zu schaffen?
Auf jeden Fall fallen mir Sachen ein, das ist nur ein riesengroßes Thema und ich bin auch da kein Experte. Ich meine, bei unserem Bereich Wasser ist es zum Beispiel sehr obvious, 200 Millionen Stunden täglich laufen Kinder und Frauen für die Wasserversorgung. Deswegen kennt man auch dieses Bild von der Frau, die den gelben Kanister, die afrikanische Frau oder asiatische Frau, den gelben Kanister trägt. Warum? Weil das Wasser traditionell, also in patriarchalen Strukturen, immer dann mit dem Haushalt verbunden wird und dann Aufgabe der Frau ist. Und deswegen kennt man das Bild so von der.
Das macht ja rein physisch-biologisch keinen Sinn. Man argumentiert ja immer, biologisch bedingt ist die Frau, ne, aufgrund des Stillens ein bisschen gebundener, aber dann sowas halt den Frauen zu überlassen, genau, macht ja gar keinen Sinn.
Genau. Ja. Das jetzt nur mal bei dem Thema, so, das ist ein Riesenthema, 200 Millionen Stunden allein, wenn man sich
aber
das.
Wie kriegt man es auf? Wie macht man es? Ne? Also
naja,
so.
Du müsstest die Wasserversorgung generell weltweit in den Griff kriegen, sodass keine Frau und kein Kind so weite Strecken laufen muss. Das ist auch möglich, wenn du die Kohle allein von Elon Musk nimmst, so, dann wäre das Thema erledigt. So, und ich glaube, da musst du dich durch jede Genre packen. So. Du musst bei der Bildung ansetzen. Du brauchst Räume in allen Schulen, wo junge Mädchen menstruieren können, wo sie sich zurückziehen können, wo sie dann aber vielleicht.
Weil sie sonst nicht zur Schule gehen,
weil
ne?
sie
wenn
sonst
sie ihre
fünf,
Tage
sechs
haben.
Tage nicht in ja, die Schule klar. gehen. Das ja. ist einfach ein riesen Faktor. So, du brauchst ein anderes Arbeitsumfeld. So, ne, du brauchst da einfach viel mehr weibliche Führung, viel mehr integriert. Du brauchst bei allen wissenschaftlichen Studien, die meisten Studien sind für Männer gemacht. Also so ein bisschen zur Automobilbranche, warum die, also das ist Wahnsinn, wenn man sich es genau anguckt. So auch Pharma, ne, ich bin jetzt eh kein Pharma-Fan und so weiter, ne? Also Nature ist hat eigentlich alles, was wir brauchen, so. Aber manchmal braucht man auch, ne, also wenn jetzt große ich bin da kein Wissenschaftler, sollte ich einfach gar nicht reden. Aber deswegen, das sind so viele Themen, glaube ich, wo man rein muss, so um da ein ansatzweise Gleichgewicht zu erzielen. So, ich glaube, du kannst es immer relativ leicht machen, indem du den Menschen zuhörst, die vielleicht noch nicht immer gleichberechtigt sind, also dann in dem Fall den Frauen oder allen anderen marginalisierten Gruppierungen und denen einfach zuhörst, die haben die Forderungen parat. Es ist nicht so, dass die Forderungen komplett so. Letztendlich glaube ich, dass du ganz viel damit änderst, wenn du halt in der Führung das halt nicht nur, sag ich mal, älteren weißen Männern überlässt, weil wenn du jetzt Putin, Trump, der eine ist Orange, der andere Netanyahu und so weiter, aber wenn du dir die anguckst, die ja, oder auch die Tech-Bros, so, du guckst einfach, egal wo du jetzt die bestimmenden Faktoren dieser Welt hast, dann hast du selten Frauen in der Führung. Und ich glaube schon, dass du da viel runterbrechen kannst, weil
damit dann ganz viel einhergeht, ne? Weil wenn du eine Frau in der Führung haben willst, dann musst du halt auch Rahmenbedingungen schaffen, ne?
Korrekt.
Und korrekt. Veränderungen schaffen in im Gehirn der Menschen, ja.
Korrekt. Ja. Und ich glaube, da ist schon ein anderes, ne, deswegen Professor Mohamed Yunus, und auch da gibt's, man kann immer Kritik finden und das ist auch voll in Ordnung. Aber alle Mikrokredite hat er mit Frauen gemacht. Und
ja.
dafür gibt's schon
ne?
Grund.
Der hat's ja ausschließlich nur mit Frauen gemacht, ja.
Und ich kenne schon auch viel, dass dann du oft andere Themen hast, die bei Männern einhergehen und so weiter. Und ich glaube, wir brauchen da einfach eine andere männliche Sozialisation. Und ein Upsteppen, aber es wirkt für mich so, dass da Frauen ein anderes Leadership an den Tag, weil sie eher zum Besten aller Wesen denken, als nur an sich. Aber das ist, ey, vielleicht auch eine Glorifizierung, man müsste es auf jeden Fall mal ausprobieren und ich finde, das ist worth a try, weil wir hatten jetzt schon sehr lange patriarchale Strukturen und das ist vielleicht auch noch Teil der Wahrheit, die Strukturen sind halt sehr, sehr lang. Und um Strukturen zu verändern, musst du Narrative verändern. Also, weißt du, es fängt an, wie viele der großen Narrative kommen ja aus Hollywood. Das ist eine der großen Geschichtenerzählerfabriken. Ne? Und am Ende, wenn du dir die Filme dann anguckst, dann hast du einen weißen Helden, der ganz viel mit Knarren rumballert, dann fragst du dich, hey, warum hat unser Land Probleme mit Knarren? Und warum gibt es da alle vier Wochen gefügtes Massaker an unseren Schulen und so weiter? Ja, und es werden in diesem Film 6.700 Patronen abgeschossen. Ja, und am Ende kommt
fängt
die
fängt ja mit Kinderbüchern an, ne? Also auch Kinderbücher sind ja schon, wo du manchmal so denkst, so,
what
okay,
the fuck?
Ja. Also, ja, und das am ist ja Ende, das Erste, was die Kinder lesen, ja. Thema Bildung. Ja.
Und am Ende hast du Amerika-Flagge, der hat die Welt gerettet und Hans Zimmer-Mucke kommt. Das ist halt nicht vielschichtig erzählt. wenn du jetzt überlegst, seit wann gibt es überhaupt Filme von weiblichen Regisseurinnen, ja? Das geht ja bis zur Pornoindustrie. Warum hast du die gleiche Storytelling die ganze Zeit in der Pornoindustrie? So, weil das alles von Männern produziert war. Und wenn du dann eine weibliche Perspektive, okay, das verändert ja auch deine Sexualität, weißt du, so, also wir kommen von Stöckchen.
Einfach ein riesen gesellschaftlicher, politischer Prozess.
Natürlich,
ne, am Ende
natürlich. Und du brauchst halt andere Narrative, um andere Strukturen zu generieren, um halt, das ist genauso mit der Gemeinwohlökonomie. Du brauchst halt, eigentlich müsste natürlich einer der größten Unternehmerstars dieser Welt nicht Elon Musk sein, der auf Profitmaximierung geht und SpaceX hochballert, fiktiv, was völliger Bullshit ist, das gar nicht diesen Wert hat, schon gar nicht für ein Gemeinwohl, ja, so, also für die Gesellschaft, ja. Und da bräuchtest du natürlich irgendwelche Sozialunternehmer. Da müsste der Typ von Patagonia sein. Wer kann den benennen? Wer kennt den Namen davon? So, also so. Das müsste die Geschichte, die eher so erzählt wird. Oder auch von Viva Con Agua, don't get me wrong, ich brauche das nicht für mein Leben. Aber natürlich müssten wir Stars sein. Und zwar so einfach aus dieser Perspektive, so dass das was Soziales ist. Ja, das müsste das Nonplusultra sein. Wenn ich aber eingeladen bin, dann bin ich immer, ja, der macht was Soziales, so ein bisschen so als der liebevolle Clown, sage ich jetzt bewusst. Und dann bin ich das Ausnahme.
Das ist einfach ein erfrischend neuer Ansatz. Und es ist schade, dass man sagen muss, es ist ein neuer Ansatz. Ja, es ist relativ neu, es ist halt anders, es ist halt nicht die Norm. Und die sollte es eigentlich sein, so, ne? Dass man daher denkt.
Ja, und ich glaube, dass, wenn du jetzt aus der Geschichte, dann wurde irgendwann Geld eingeführt. So, das könntest du auch wieder ausführen. Also es würde funktionieren, rein theoretisch. Wir haben halt alles drumherum gebaut. Und so, und haben in den 70er Jahren.
Ziemlich
dann
schwieriges Change Management, aber man kriegt es hin, wenn man es will, ja? Vielleicht.
Genau. Ja, und letztendlich, ganz, ich bin so halt, follow the money ist dieser eine Spruch, dass du immer dem Geld folgen kannst und dann weißt du, wer profitiert. So, und wenn du jetzt natürlich anguckst, wie die Spaltung ist in unserer Gesellschaft und wie 1% das gleiche besitzt wie 50%, ist halt einfach Bullshit. So, das funktioniert nicht, das ist völlig logisch. So, und ich glaube schon, dass es da ein auf der Meta-Ebene ein Change, und damit hängt halt fast alles zusammen. Und wenn du dann natürlich auch, und was hat es jetzt mit unserem Thema zu tun, natürlich die patriarchalen Strukturen, die anguckst, dann hat es ja auch immer was mit Geld zu tun. So, und wenn, ne, warum gab es in Corona diesen Backlash, dass natürlich meistens dann die Männer mehr Geld verdient haben, deswegen die Frauen wieder zurück zur Care-Arbeit gegangen sind. Das ist ja alles miteinander verbunden, das kannst du halt nicht trennen. Und deswegen ist halt auch diese ganzen aktivistischen Themen immer so kompliziert, weil du ein Layer immer dazu denken musst. Du musst dran denken, dass die, sag ich mal jetzt, schwarze Frau im Rollstuhl mit einem Kopftuch mehrfach diskriminiert wird. Und wenn du das nicht verstehst, dann hast du dich halt, dann übersiehst du ein Layer. Und dann über so, und dann wirst du dieser Sache nicht gerecht. Und das ist kompliziert, weil in diesem, sag ich mal, rechten und kapitalistischen Playbook, da gibt's halt ein ganz einfaches Playbook. Das gibt's in der Linken und in der Diversen, gibt's nicht so ein klassisches Playbook. Das muss erst noch geschrieben werden. Und egal was, es wird nicht so simpel sein können wie das andere, weil das andere ist weder simpel, es ist einfach ein Fake. Es existiert ja gar nicht. Es funktioniert ja gar nicht. Also das sagen alle Studien, egal was, so, das ist, und das zeigt dir die Klimaerwärmung, das zeigt dir so, dass die Playbooks nicht funktionieren. Die werden dir nur vorgebracht.
Micha, du bist aber nicht nur unternehmerisch als Person ein Riesenvorbild, was das betrifft, gesellschaftlicher Wandel, sondern eben auch ein sehr, sehr gutes Vorbild als Vater, ne? Eben diese Gleichberechtigung zu leben und auch jetzt mit mir offen über das Thema zu sprechen, richtig geil. Ich habe nochmal zwei letzte Fragen an dich. Wir haben eben schon über Kinderbücher geredet. Was ist denn dein Lieblingskinderbuch, was du deinen Kindern gerne vorliest?
Fun Fact, ich habe ein eigenes geschrieben für meinen Sohn.
Das ist cool.
Der kleine Affe, .. Und das habe ich aber nur die Idee gehabt und dann habe ich das geschrieben und dann habe ich es einer Freundin geschickt, die ist Kinderbuchautorin, und dann hat die sich 2 Wochen nicht gemeldet. Normalerweise meldet die sich instant. Ich so, hey, was ist denn los? Hast du mal Feedback? Und sie so, Micha, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, ich habe ein paar Sachen geändert. Und dann ich so, hey, schick doch einfach rüber. Und dann hat sie die Pointe gelassen und das komplette Kinderbuch umgeschrieben. Und dann hat es ein Freund illustriert, also kann man sogar kaufen. Ich glaube, dass es gibt so geile Kinderbücher, also wirklich. Ich finde die Kackwurstfabrik super, weil sie so geil diesen edukativen mit dem humoristischen und so Thema verbindet.
Wollen die Kinder eh immer was lesen oder hören, ja, in die Richtung. Also es ist einfach ein Thema, was generell bewegt, die
Korrekt.
Kinder.
Es gibt auf Englisch, oh, wie heißt es, Yomo, der läuft zur Schule und zieht die Klamotten einfach alle anders rum an. Also quasi die Unterhose trägt er nachher über der Hose und alle lachen und dadurch entsteht so ein lustiger Diskurs über und eigentlich ist die Geschichte so, dass er keine Klamotten hat und dann tauscht er die, weil er in dem Fall ein armes Kind ist und das ist ein Kinderbuch, das ich aus Uganda mitgebracht habe. Das hat jetzt zwar natürlich diese sehr Armutsperspektive auf den afrikanischen Kontinent, auch das muss man sagen, es gibt auch andere zum Glück Bücher und andere Perspektiven und das ist bei dem afrikanischen Bild, dem medialen Bild von Afrika, muss man da sehr aufpassen, dass man nicht immer nur dieses Armutsteil zeigt, weil da gibt's alles. Aber das finde ich ein sehr geiles Neinhorn, natürlich von Marc-Uwe Kling, der hat eh ein paar rausgenommen.
Wobei die Erwachsenen da, glaube ich, immer mehr Spaß mit haben als die Kinder mit dem Buch.
Ja, auch das ist interessant, sich zu beobachten, welche Bücher Kinder gerne lesen und welche Eltern gerne lesen. Auch darauf mal achten, weil also ich hole andere Bücher wie mein Sohn oder wie meine Tochter. Und auch die Kids unterschiedlich holen sich andere Bücher. Also auch das, ich glaube, auch eine Kunst ist, wirklich anfangen, wieder Geschichten seinen Kindern zu erzählen. Ist gar nicht so leicht, dass sie
selber
dranbleiben.
Sich zu überlegen.
Ja.
Ich mache das immer gern so, dass ich was vom Tag einbaue, halt was sie gerade erlebt haben und dann dazu irgendwas erzähle. Das finde ich immer mega cool.
Auch das
aber
ist
es ist schwer. Es ist echt, also muss man auch erstmal lernen und dranbleiben, ne? Weil es ist ja auch anstrengender, als einfach so ein Buch vorzulesen, ne? Wo du schon ablesen kannst.
Und ich glaube, das sind zum Beispiel genau die Sachen, wo ich mir wünschen würde, dass man einfach das mal kurz in der Schule hat, ey, wie erzähle ich eine gute Nachtgeschichte, weil da gibt es ja Tricks. Und genau dieses ganze Eltern, und na klar, dann gibt es dann irgendwie einen Elternführerschein irgendwo oder irgendwas.
Und nicht
aber
vorbereitet. Auf
nicht
jeden Fall.
Vorbereitet. Genau, einfach so wie die Schwangerschafts-App. Eigentlich ist die, warum gibt es die nicht? Gibt es die für Elternsein? Diese,
es gibt eine, die ist aber nicht sonderlich gut. Aber die wird stark genutzt, weil es halt nicht so viel gibt. Ne?
Aber du findest die nicht gut?
Also die ich hatte, fand ich jetzt nicht so sonderlich gut. Ne. Also es gibt mittlerweile ein bisschen mehr, auch so mit Hebammen zusammen kreiert. Geht schon in eine sehr coole Richtung.
Aber die von der Schwangerschafts-App reden wir jetzt?
Ja, also.
Ja, und warum gibt es die nicht für Eltern? Gibt's
ach,
die
das
für,
meinst du, okay.
Ja, dass du quasi so mit...
Ja, aber die ist ja, also die ist ja quasi für die Eltern, die in der Schwangerschaft begleitet
werden.
Ja, aber du willst das jetzt... Ah, okay, du willst deinen Eltern damit einfach generell vorbereiten.
Ja, nach der Schwangerschaft geht's ja weiter. Das, das Ding ist nur draußen.
100 pro,
Und
also,
dann eigentlich zu sagen, okay, pass auf, und jetzt geht's weiter. Also falls die es noch nicht gibt, bitte programmiert die doch irgendjemand.
Das ist eine gute Idee, könnten wir uns eigentlich mitnehmen. Wir haben die ganze Zeit über das Schwangerschaftsthema vor allen Dingen nachgedacht, das besser zu machen, aber... In dem Bereich einfach.
Weil das ist mir, guck mal, das war so geil, als Benji, der hier die Idee zu Viva Con Aqua hatte und so, und dann wir die Villa Viva 10 Jahre an dem Projekt gearbeitet haben. Und dann war es endlich fertig und wir so, geil, jetzt ist fertig. Und dann ist es uns bewusst geworden, fuck, jetzt fängt die Arbeit erst an. Jetzt ist es ein soziales Gasthaus, es hat 365 Tage im Jahr offen. Das ist einfach nonstop Arbeit. Nonstop. Das ist einfach so. Und Kinder kriegen ist genau das Gleiche. Dann denkst du, das ist vorbei, aber dann fängt die Arbeit erst an. Und die Arbeit, du willst die auch nicht abgeben. Das ist ja nicht wie Gründen, ich vergleiche oft Gründen mit Kinderkriegen, weil letztendlich, du machst da ja auch keinen Exit. Du als Papa, als Mama.
Du machst keinen Exit und kannst halt nicht, also du kannst schon outsourcen, aber meistens oft willst du es halt nicht outsourcen und dann ist es einfach.
Ja, Exit ist das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst, weil es bedeutet, dann hast du keine Beziehung mehr mit deinem Kind. Und so, und deswegen, und ich glaube ja auch nicht in dieser ganzen Startup-Denke so an Exit, glaube ich ja nicht, weil dann was? Dann verkaufst du das Ding, so, bin kein Fan davon, sondern du solltest, Gemeinwohlökonomie heißt ja, du kannst das gar nicht verkaufen, sonst gehört der Gesellschaft. Du kannst gerne aussteigen als Michael Fritz, aber ich kann Viva Con Aqua nicht verkaufen, mir gehört daran nichts, ich bin festangestellt. Und das finde ich eine andere Denke reinzubringen, so. Und falls es diese App noch nicht gibt, lass es zusammen machen, finde ich super.
Ja, finde ich auch richtig geil.
Ja.
Allerletzte
so entstehen
Frage,
Ideen,
Michael. Ich finde es wirklich mega. Also sollten wir drüber nachdenken.
Machen, nicht drüber
sollen
nachdenken.
Sollen wir machen.
Ja.
Machen.
Ja.
Bin großer Fan von machen. Vielleicht noch als allerletztes ein Ritual, was du mit deinen Kindern pflegst. Also etwas, was dir keiner nehmen sollte, egal wie stressig es ist. Das ist dir am allerwichtigsten. Viele haben ja so dieses Ins-Bett-Geh-Ritual und machen da ganz bestimmte Sachen, eine bestimmte Abfolge oder... Ja, irgendwas Lustiges, was dir jetzt vielleicht einfällt, was du ständig machst, was so ein Running Gag ist mit deinen Kindern, kann ja auch schon ein kleines Ritual sein. fällt dir also da was ein?
Bei dem Bett gehen, meine Frau hasst es natürlich, weil das eher so auf, also hassen ist jetzt, aber sie findet es natürlich anstrengend, weil manchmal die dann hochgepusht werden, aber ich mache eigentlich immer so Nackedei-Schlägerei und dann Nackedei-Kuscheln quasi. Das artet dann immer so aus. Halt
in, nochmal einmal hochfahren, bevor ja, man dann schläft, ja.
Genau,
das
aber
tut auch gut, ja?
Das tut auch manchmal gut, aber das ist, wenn ich sie ins Bett bringe, nicht wenn sie so. Was ich wirklich versuche jeden Tag zu machen, ich frage sie so ganz blöd, ob ich ihnen heute schon gesagt habe, dass ich sie lieb habe. Und dann sage ich ihnen das, das versuche ich wirklich und dass ich ihnen auch klar mache, dass, weil das, finde ich, echt oft schwierig ist, bedingungslose Liebe. Also, dass sie gut, also Shirin David und Blumengarten mit Kitsch Creek haben gerade so einen Welthit gerade, der gerade durch Kitsch Creek international gut genug. Und ich finde, der passt sehr gut für ganz viele Menschen, weil gerade mit der Neurodivergenz und so weiter, ich habe halt nie genügt. Und bedingungslose Liebe heißt halt, dein Kind zu lieben, egal, ob es gute Noten bringt, egal, ob es nett ist, egal, was gerade für Themen hat und so weiter. Du liebst es einfach so, wie es ist. Und ich glaube, das schafft krass viel Urvertrauen in diese kleinen Wesen. Und das versuche ich denen zu geben, ob es mal gelingt, mal nicht und so weiter. Und die merken eh alles. Also wenn du da nicht authentisch bist, merken sie es eh. Und wenn du sauer bist, merken sie es auch.
Richtig schönes Schlusswort. Danke, Michael. Richtig viel Spaß mit dir gemacht. Und ich freue mich richtig auf unsere App, die wir jetzt entwickeln.
Geil. Lieblich.
Geil. Ja, dann noch einen schönen Tag dir hier im sonnigen Hamburg.
Ja.
Genieß es.